Also in meinem Lehrjahr waren wir bundesweit 16 Azubis. Im Endeffekt war es so, dass ich schon immer diesen Geist in meinem Kopf hatte, der gesagt hat, boah, wäre das toll, wenn du mal einen eigenen Betrieb hast. Und unterm Strich kam dann für mich raus, dass ich in der Ausbildung mehr Geld zur Verfügung hatte mit diesem BAföG, als ich als Geselle im Angestelltenverhältnis gehabt hätte. Ich bin da wirklich ohne wirkliches Startkapital oder irgendwelche großartigen Akquisebemühungen bin ich da halt so losgeschlittert, ne? Da war wirklich bei mir der Punkt, wo ich dachte, okay, also ziehe ich jetzt nochmal um oder haue ich die Scheiße jetzt an die Wand, weil ich einfach nicht mehr kann? Ist es wirklich so, dass du dich nicht selbstständig machst, eine coole Idee hast und dann rollt der Rubel? Weil in meinem Freundeskreis, da hatte ich keine Selbstständigen. Für die war ich ein Alien.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen und überaus spannenden Folge unseres Podcastes VGSD Story. Ich bin Lars Bösel, einer der Hosts dieses Podcastes. Und wer uns schon eine Weile begleitet, weiß, wir interviewen Selbstständige. Mich interessieren Menschen, die den Weg in die Selbstständigkeit eingeschlagen haben. Und ich bin neugierig darauf, warum haben die Menschen das getan? Wie ist der Weg gelaufen? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Wo steht man heute und wo will man noch hin? Und es geht weniger darum, das Expertenwissen der Leute abzugreifen, wobei ich heute einen sehr interessanten Gast habe, das erzähle ich euch gleich, der wahrscheinlich sehr viel Expertenwissen hat. Aber es geht darum, um den Menschen, und ich freue mich immer, wenn ich hinter die Kulissen von Menschen schauen kann. Insofern, seid herzlich willkommen und ich begrüße dich ganz herzlich. Thomas Römer ist heute mein Gast. Hallo Thomas.
Schönen guten Tag, lieber Lars. Ich freue mich, bei dir zu sein.
Vielen, vielen Dank. Ihr wisst ja, wir versuchen ja mal so eine Vielfalt von Selbstständigkeit herzustellen. Und warum habe ich den Thomas in unseren Podcast eingeladen? Weil der Thomas hat einen doch relativ seltenen und ausgefallenen Beruf. Er ist Klavier- und Cembalobauer hier in Berlin. Und was noch dazu kommt, er hat sich nach seiner Ausbildung gleich selbstständig gemacht. Und das ist jetzt ja schon kein klassischer Lebensweg oder Berufsentwicklungsweg. Und darüber wollen wir uns unterhalten und wie es ihm geht und was er so tut und dass ihr vielleicht auch mal einen Einblick bekommt, was macht man als Klavier- und Cembalobauer. Also Thomas, du bist jetzt wie lange selbstständig?
Ich bin jetzt seit ziemlich genau in diesem Monat 10 Jahren selbstständig.
Warum und wie bist du überhaupt auf den Beruf gekommen, Cembalo-Bauer zu werden oder Musikinstrumente-Bauer? Ich weiß gar nicht, wie die Ausbildung heißt. Das kannst du uns ja gerne mal erzählen.
Ja, genau. Also der Beruf heißt Klavier- und Cembalo-Bauer. Das ist ein ganz normaler Lehrberuf. Das machst du 3,5 Jahre. Dann bist du Geselle, ne, wie zum Beispiel auch ein Tischler oder dergleichen. Und die offizielle Berufsbezeichnung ist Klavier- und Cembalo-Bauer. Du legst dich halt ein bisschen auf das Fachgebiet fest. Also ich bin wirklich vorwiegend Klavierbauer, auch wenn ich in der Ausbildung Cembalobau gelernt habe, kommt in meiner Praxis aber wirklich eher selten vor. Es gibt auch eben dann jene, die sich auf den Cembalobau konzentrieren. Das ist die wesentlich kleinere Sparte in diesem Bereich.
Wie bist du auf die Idee gekommen, da eine Ausbildung zu machen? Ist das familiär geprägt? Hat dich deine Familie in die Richtung gebracht? Ist das ein eigenes Interesse gewesen? Und. Also wie kommt man auf die Idee, so einen speziellen Beruf zu lernen?
Meine Familie hat mich da jetzt nicht irgendwie vorgeprägt oder so. Die fanden das natürlich gut, als ich mich dann dazu entschieden hatte. Gekommen ist das alles, weil ich halt schon als Kind Klavier gespielt habe und mich für das Instrument wahnsinnig interessiert habe und wir in unserer Familie schon auch mit meinem Vater immer super viele handwerkliche Sachen gemacht haben. Dadurch hatte ich schon immer so eine Affinität zum Handwerklichen. Und ja, irgendwann kommt natürlich, wenn man ein Klavier zu Hause hat und Klavierunterricht nimmt, der Klavierbauer vorbei, um das auch mal zu stimmen.
Ja.
Und da habe ich dann mitbekommen, es gibt ja diesen Beruf, muss es ja geben, habe ich mir gedacht. Und habe dann immer dem Klavierbauer zugesehen, wie der gestimmt hat und fand das total faszinierend. Irgendwann, wenn du zur Schule gehst, hast du sicherlich auch hinter dich gebracht, kommt ja so ein Schulpraktikum. Und da habe ich mich dann entschieden, okay, das mache ich bei einem Klavier- und Cembalo-Bauer. Das war ich in der 8. oder 9. Klasse. Und ich war dann dort 14 Tage und dann war für mich die Sache klar, dass ich das gerne lernen möchte.
Die Ausbildung läuft in jeder großen Stadt oder bist du irgendwo in Deutschland zu einer Ausbildung gegangen?
Das ist tatsächlich so ein bisschen spezieller in dem Beruf, dadurch, dass es super wenige Lehrlinge gibt. Also in meinem Lehrjahr waren wir bundesweit 16 Azubis. Da ist das dann so, du kannst überall diese Ausbildung antreten, wenn du einen Betrieb findest, der ausbildet. Das kannst du in jeder Stadt machen, aber es gibt nur eine einzige Berufsschule in ganz Deutschland. Und die ist in Ludwigsburg, das ist bei Stuttgart. Und da müssen im Endeffekt quasi alle Lehrlinge dann zum Berufsschulunterricht hin. Der wird in Blöcken abgefertigt, dass du dann eben, was weiß ich, zweimal im Jahr für 6, 7 Wochen dann da unten bist und eben den Berufsschulteil machst.
Wie hast denn du deinen Betrieb gefunden, der dich ausbildet? Und was ist das für ein Betrieb, der ausbildet?
Also vom Grundsatz her gibt es, würde ich mal sagen, so zwei Betriebentypen. Du hast entweder eine Meisterwerkstatt, die sich eben auf Reparatur, Wartung, Restauration konzentriert oder eben eine Fabrik, die Klaviere und Flügel herstellt. So diese zwei Typen gibt es. Und als ich mich dann umgeschaut hatte, hatte ich quasi in meiner Heimat in Düsseldorf und Köln, da hatte ich zwei Betriebe gefunden. In dem einen hatte ich auch mein Schulpraktikum ja absolviert. Und da habe ich mich dann auch beworben für die Ausbildung und da dann nochmal ein Praktikum gemacht. Ich habe mich aber auch, weil das ist sozusagen der Hintergrund, wieso ich dann in Berlin gelandet bin. Es begab sich zu seiner Zeit, dass mein erster Freund, der kam aus Berlin, so. Und wie das dann so ist, bist du natürlich verknallt und all diese Malessen. Und da habe ich mich dann eben entschieden, ach, guck doch mal, ob es nicht in Berlin auch einen Ausbildungsplatz gibt. Und dann habe ich eben in Berlin auch eine Meisterwerkstatt gefunden. Die Firma Gülke und Farnholz ist eine Institution so hier bei uns in der Stadt für Klavierbau. Und dieser Betrieb hat mich wirklich total geflasht. Also der war auch im Vergleich zu denen in NRW wirklich super stark einfach, dass das dann am Ende sicherlich auch fachlich gut war, dass ich da gelandet bin. Aber dazu gekommen ist es dann eben aus den privaten Gründen, dass ich Berlin dann sozusagen in Erwägung gezogen habe.
So, dann hast du deine Ausbildung angefangen und normalerweise, also der klassische Weg ist ja, man macht eine Ausbildung, dann sucht man sich, ich weiß nicht, wie es mit Armee ist, ich komme ja noch aus Berlin, ich habe Armee verweigert und bin glücklicherweise durch die Welt drum herum gekommen, andere Geschichte, gar nicht für heute relevant. Aber normalerweise ist ja Ausbildung, dann gibt es Armee und dann sucht man sich eine Firma, in der man angestellt ist. Diesen Weg hast du nicht beschritten.
Das ist richtig. Ich meine, abgesehen davon, dass mein Vater immer, ich weiß nicht, ob du das Lied von Reinhard May kennst, Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Also mein Papa ist da ein absoluter, wie soll ich sagen, Wehrpflichtgegner. Das heißt, er hätte mich da auch rausgeboxt, weil ich hatte da auch kein Interesse dran. Ich hatte aber Glück, dass die Wehrpflicht kurz bevor das für mich relevant geworden wäre, abgeschafft wurde. Das heißt, der Kelch ist an mir vorübergegangen.
Sag mal, welches Jahr waren das, dass man dein Alter auch einschätzen kann? Du bist ja noch jung.
Ja, Ansichtssache, ne? Ich bin 1994 geboren.
Ja, okay.
Also bin vor zwei bin ich 30 geworden.
Dann warst du fertig oder kurz bevor du fertig warst?
Also im Endeffekt war es so, dass ich schon immer diesen Geist in meinem Kopf hatte, der gesagt hat, boah, wäre das toll, wenn du mal einen eigenen Betrieb hast, so, ne? Da habe ich dann auch immer während der Ausbildung, habe ich dann so Zeichnungen angefertigt, wie so ein Klaviergeschäft aussehen könnte. Ne, es war immer alles so ein bisschen so 20er, 30er Jahre stilmäßig, weil mich das immer total gestört hat, dass viele Klaviergeschäfte total lieblos und schäbig so von der Ausstattung sind. Ne, so habe ich das zumindest erlebt, ne, mit Neonröhren an der Decke und so weiter. Aber eigentlich war mein Plan schon gewesen, nachdem ich die Gesellenprüfung abgelegt hatte, in dem Betrieb, wo ich gelernt habe, noch ein paar Jahre zu arbeiten.
Ja.
Das muss ich schon sagen, dass ich zwar relativ früh diesen Wunsch hatte, es aber durchaus als sinnvoll gesehen habe, erstmal auch ein bisschen dann als Geselle zu arbeiten. Das war der Plan. Und dann ging es halt darum, nach der Ausbildung, dass ich mich mit meinen Meistern zusammensetzen durfte, um dann zu besprechen, zu was für Konditionen ich denn als Geselle dann arbeiten kann. Und dazu muss man einfach sagen, dass, wie das häufig im Handwerk noch so ist, Gesellen jetzt wirklich nicht wahnsinnig gut bezahlt werden. Ich hatte während der Ausbildung, weil ich die ja auch nicht zu Hause in meiner Heimat, sondern fernab von der Heimat ausgeübt habe, hatte ich neben meinem sehr bescheidenen Azubi-Gehalt noch so eine Art BAföG. Da gab es irgendwie so eine Unterstützung, die wirklich nicht schlecht gewesen ist. Die musste man auch nicht zurückbezahlen oder so. Und unterm Strich kam dann für mich raus, dass ich in der Ausbildung mehr Geld zur Verfügung hatte mit diesem BAföG, als ich als Geselle im Angestelltenverhältnis gehabt hätte. Und da habe ich mir dann so gedacht, nee, also das kann es nicht sein. Und also dafür gehe ich jetzt einfach das Risiko ein und versuche das mit der Selbstständigkeit. Denn was soll da unterm Strich schlecht dabei rauskommen? So, das war so mein Anstoß.
Okay, aber warte mal. Ich sag mal, man bereitet sich auf Selbstständigkeit vor. Es gibt ja viele Gründe, sich selbstständig zu machen. Es gibt auch einige Gründe, sich nicht selbstständig zu machen. Du warst sehr jung. Wo hast du denn dann deine Informationen hergeholt? Also was man alles so braucht, um sich selbstständig zu machen. Und selbstständig machen heißt ja, du hast dein eigenes Unternehmen gegründet, du brauchtest plötzlich irgendwie Akquise, du brauchtest Kunden und Kunden. Wie ist das gelaufen? Was ging dir da vor allem durch den Kopf? Wie hast du dich dann auf diese Selbstständigkeit vorbereitet?
Da muss ich sagen, hatte ich durchaus ein paar gute Kontakte, so im Bekanntenkreis. Was man an dieser Stelle wahrscheinlich jetzt nicht vermuten würde, was ich aber tatsächlich sagen muss, ist, dass das Arbeitsamt da wirklich engagiert war und mich tatsächlich total gut unterstützt und beraten hat. Also das würde man nicht meinen, aber so war es gewesen. Ich habe mich nach der Ausbildung entsprechend arbeitslos gemeldet. Und ein Klavier- und Cembalo-Bauer ist natürlich super schwer vermittelbar, so bei der Dünne der Betriebe. Und es gab, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber damals war das so, da gab es so einen Gründungszuschuss. Und da haben die mich hingeschickt, da bist du dann auch zu so Seminaren und Kursen gegangen, wo die dir eben Infos an die Hand gegeben haben. Und ich wäre eigentlich zu jung gewesen für den Gründerzuschuss. Eigentlich war ich nicht alt genug zu der Zeit. Ich war 19. Aber die haben da eine Ausnahme gemacht und genau, haben das einfach unterstützt. Und dadurch, ich meine, ich war mit Sicherheit, habe ich mich nicht so vorbereitet, wie andere das machen, sondern ich glaube schon, dass ich da einfach so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen bin und gesagt habe, so, jetzt geht's los, hallo, ich bin da und jetzt sehen wir mal zu.
Den Gründungszuschuss gibt es heute auch noch, das ist allerdings ein Kannzuschuss. Das heißt, du musst also dich beraten lassen durch die Agentur für Arbeit, heißt er jetzt. Dann musst du einen Businessplan einreichen. Der Businessplan muss durch eine Fachkundigstelle bestätigt sein. Das kann der Steuerberater sein, das kann die IHK sein, wer auch immer. Also die, die dazu berechtigt sind. Und man kann dann auch, ich sag mal, so Gründungscoaching und sowas alles machen. Das gibt es heute auch noch. Aber es ist eindeutig schwieriger als das vor, also zu der Zeit, wo du da den Schritt gemacht hast, weil ich glaube, damals war das, bin ich ganz sicher, dass man den immer gekriegt hat. Heute ist es wirklich eine Kannbestimmung und ich kenne Leute, die den einfach nicht kriegen. Okay.
Damals war es auch eine Ermessensleistung. Also du hattest keinen Rechtsanspruch darauf.
Ich muss nochmal hinterfragen. Dann hast du dich da vorbereitet und dann hast du gesagt, jetzt bin ich Thomas Römer, der Klavier- und Cembalobauer. Hast du dann dir ein Büro gemietet? Wie bist du an deine Kunden gekommen? Wie bist du denn da vorgegangen? Du bist ja blank, wenn man das so sagen darf, blank gewesen. Du bist mit deiner Ausbildung fertig gewesen. Hast dich arbeitslos gemeldet, warst bei der Bundes-, also damals hieß es ja noch, glaube ich, Arbeitsamt, beim Arbeitsamt, du hast eine Gründungscoaching-Entwicklung, Gründungszuschuss bekommen, dass du also erste Monate auch Geld hattest, aber du musst ja irgendwie dein Geschäft aufgebaut haben.
Ja, im Endeffekt, ich hatte wahnsinnig viel Glück. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich hatte eine Familie kennengelernt, die so ein Mehrfamilienhaus in Berlin besitzen und die haben mir im Endeffekt ermöglicht, wirklich zu sehr fairen Konditionen eben ein kleines Ladenlokal zu mieten. Also die haben mich wahnsinnig unterstützt in der Hinsicht, wofür ich bis heute auch super dankbar bin. Und auf jeden Fall total der Schlüssel, dass das überhaupt funktionieren konnte, war eben zu Anfangs dieser wirklich günstige Gewerberaum. Eine Freundin von mir, die hat für mich die Webseite gemacht und ich habe jetzt nicht großartig Akquise oder so betrieben, muss ich sagen. Ich glaube halt, dass, weißt du, der Markt ist wahnsinnig klein.
Ja.
So, du hast nicht so viele Mitbewerber, gegen die du dich vielleicht durchsetzen musst oder von denen du dich absetzen musst. Und in dieser Szene spricht sich das dann einfach rum. Und von dem her, also ich bin da wirklich ohne wirkliches Startkapital oder irgendwelche großartigen Akquisebemühungen bin ich da halt so losgeschlittert, ne?
Gab es denn Leute, die dich ermuntert haben, dich selbstständig zu machen und das zu tun? Oder gab es auch Leute, die gesagt haben, bist du verrückt? Mach das nicht, du hast gerade das ausgelernt, das kann nicht funktionieren. Oder ist das wirklich sozusagen dein eigener Antrieb gewesen?
Das war schon mein eigener Antrieb, auf jeden Fall. Ich hatte auch da nie groß Angst, dass das in die Hose geht, ne, weil ich mir halt auch gedacht habe, ja, wenn es in die Hose geht, dann ist es halt so, dann bist du halt da, wo du vorher warst. Also was ist schon dabei? Und so meine Familie und meine Freunde, ich habe denen das mitgeteilt. Wir haben gesagt, jo, finden wir gut, mach doch. Und also da irgendjemand anderes würde das vielleicht alles als ein bisschen unbedarft betrachten. War es vielleicht auch ein Stück weit, aber ich hab auch daran geglaubt, dass das funktioniert und so war es ja dann auch.
Okay, dann hast du praktisch einen Verkaufsraum gehabt und hast einfach angefangen, mit wenig Werbung sind Kunden zu dir gekommen. Du hast dann Klaviere gestürmt, alles Mögliche, was deinen Job ausmacht. Vielleicht kannst du das, was sozusagen deine eigentliche Hauptarbeit ist, vielleicht auch nochmal kurz beschreiben. Aber Du verkaufst ja auch Klaviere. Das heißt also, du brauchst natürlich schon ein gewisses Kapital, weil du musst ja Musikinstrumente in dein Geschäft stellen, die du dann auch verkaufen willst. Also ich war heute früh auf deiner Webseite, da kann ich mir ja super viele Klaviere aussuchen. Angefangen von ein paar tausend Euro nach oben sind ja quasi keine Grenzen gesetzt. Keine Ahnung, was die Unterschiede sind. Die sehen alle irgendwie gleich aus, aber es gibt wahrscheinlich ganz große Unterschiede, weil sonst gäbe es den Preisunterschied nicht und das ist wahrscheinlich nicht nur das Holz. Wie ging es denn dann weiter? Das heißt also, du hast ein kleines Ladengeschäft gehabt, hast dann deine ersten Kunden gehabt und hast das dann immer weiter ausgebaut, ja?
Genau, ne? Also ich hatte zu Anfangs, weiß ich nicht, da standen in meiner Ausstellung vielleicht so 10 Klaviere. Und das waren dann wirklich Sachen, die ich ganz günstig gekauft hatte und dann halt in meiner kleinen Werkstatt hergerichtet und aufbereitet hatte, um sie dann weiter zu verkaufen. Heute ist das natürlich anders, ne? Also ich habe mein Verkaufsvolumen oder die Auswahl in meinem Geschäft, die ist ja viel, viel größer geworden. Und dadurch, dass ich auch, ich habe ja die Handelsvertretung für ein paar Hersteller bei mir im Laden und da ist es ganz klar, ne? Also da bewegen sich jetzt auch im Einkauf, da brauchst du natürlich ein Kapital, ne? Also du musst ja da deine Auswahl bestücken
Ja.
sozusagen, ne? Und genau, aber ich habe da super klein mit angefangen. Ich hatte den Flügel, den ich immer zu Hause hatte. Den habe ich dann in meine Ausstellung zum Verkaufen gestellt. Es war keine leichte Entscheidung, muss ich sagen. Und dann rollte das langsam los. Ein total wichtiger Faktor war, dass eine Klavierspedition, die hat bei ihren Kunden, wo sie Klaviere geliefert haben, haben die immer meine Visitenkarte verteilt und haben halt gesagt, hier, ruft den an, wenn es ums Stimmen geht. Und das muss man sagen, das hatte schon wirklich eine coole Reichweite.
Hast du Kredite aufgenommen für deine Musikinstrumente oder hast du dann so, wie die Eigenmittel da waren, auch weiterentwickelt?
Ja, zweiteres war der Fall, ne? Also ich habe keine Kredite aufgenommen, sondern das halt wirklich zu Anfangs wirklich low-budget-mäßig loslegen sozusagen. Und es wurde wirklich von Anfang an gut angenommen, sodass das auch funktioniert
Ja.
hat. Ne? Dieses Konzept wäre sicherlich nicht aufgegangen, wenn das erste Jahr lang nichts gelaufen wäre, so. Definitiv.
Bildet man sich in deinem Beruf auch weiter? Verändert sich da irgendwas?
Meinst du so
Ja,
fachlich?
fachlich, klar.
Durchaus. Also ich meine, man muss dazu sagen, dass so dieses Handwerk vom Klavier- und Cembalobau oder jetzt auch auf den Klavierbau bezogen, das hat sich in den letzten 100 Jahren nicht wirklich verändert, weil man Klaviere seit 100 Jahren, was die Konstruktion angeht, immer gleich baut. Ne? Also da gibt es tatsächlich jetzt nicht so viele Veränderungen, dass man da wahnsinnig anpassungsfähig sein müsste. Es gibt aber so Sachen wie das, was weiß ich, so vor 20 Jahren sind diese Stummschaltungssysteme aufgekommen, sogenannte Silencer, da kannst du dann in ein akustisches Klavier, kannst du quasi ja ein E-Piano nachrüsten. Da baust du dann unterschiedliche Baugruppen in das Instrument ein, die aber zum Beispiel die Bewegungsabläufe der Mechanik oder die Akustik des Instruments nicht berühren, wo du dann aber einen Hebel umschalten kannst und dann sozusagen die Hämmer gehindert werden, die Saiten anzuschlagen. Das heißt, dann wird das Instrument stumm geschaltet. Du setzt deine Kopfhörer auf, hast unter der Klaviatur so eine optische Sensorleiste und kannst eben dann mit deiner echten Mechanik auch mit Kopfhörern Klavier spielen.
Also du störst deine Nachbarn nicht.
Genau, das ist so eine Antwort von der Klavierindustrie auf
Ja.
E-Pianos. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man sich dann weiterbilden muss, wenn man diese Systeme auch einbauen möchte. Ne? Aber unterm Strich hält es sich in Grenzen, weil sich einfach nicht so viel verändert.
Also bei mir auf der anderen Straßenseite, ich nenne ihn mal den Musiker, der hat manchmal ein Fenster offen, der hat auch einen Flügel zu stehen und der spielt auch manchmal, das höre ich natürlich, aber ich höre das gerne, weil das ist so was anderes, weißt du, das ist ja nicht Fernsehklang oder Radioklang, sondern es sind halt Musiktöne und irgendwo haben wir eine Geigerin hier auch in der Nähe, die das spielt. Verstanden. Wie viele Leute arbeiten denn jetzt in deinem Unternehmen?
Also heute arbeiten 4 Mitarbeiter in meinem Unternehmen.
Wie sieht denn dein klassischer Arbeitsalltag aus?
So ein klassischer Tag bei mir ist so, dass ich morgens Stimmtermine absolviere. Also das mache ich auch wahnsinnig gerne und das will ich mir nicht nehmen lassen. Also ich fahre sozusagen in der ersten Tageshälfte, also vormittags, durch die Gegend und besuche halt Kunden, bei denen ich ein Instrument stimmen muss. Und dann mittags komme ich dann in den Betrieb und dann sind da meine Kollegen schon fleißig und ich gesell mich dann dazu. Also ich muss natürlich diese ganzen administrativen und bürokratischen Sachen erledigen, ne? Also die nimmt mir auch keiner ab. Das ist jetzt auch nicht unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung, aber ich bin da hinterher und kümmere mich natürlich darum, dass sozusagen alles im Hintergrund gut läuft. Ne, damit verbringe ich dann schon auch meine Zeit. Ist mir aber immer super wichtig und das gelingt mir auch, zumindest an den meisten Tagen, dass ich dann auch irgendwie noch was in der Werkstatt machen kann. Ne, also dann irgendwas an einem Instrument rumschrauben kann.
Hast du Zeit und Lust noch selber dann, also für dich auch Klavier zu spielen? Gibst du Konzerte?
Also ich habe Zeit und wahnsinnig viel Lust, Klavier zu spielen. Also das ist, würde man vielleicht denken, naja, wenn jemand den ganzen Tag an einem Klavier sitzt, dann kann er es zum Feierabend nicht mehr sehen. Aber das ist nicht so, weil das eine ist der Klavierbau, der mit Musizieren wirklich wenig zu tun hat. Und das andere ist ja Musizieren. Ne? Also das sind für mich zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuh. Und deswegen spiele ich auch viel Klavier. Und das ist auch so, würde ich sagen, mein größtes Hobby. Ich bin da auch, würde ich behaupten, recht ambitioniert. Aber Konzerte gebe ich nicht.
Das ist eigentlich schade. Ich hätte dich jetzt das nächste gefragt, wo du das nächste Mal auftrittst, ja. Aber das heißt, du spielst dann zu Hause, ja? Oder spielst du bei dir im Laden?
Also ich spiele auch im Geschäft, ne? Also das ist natürlich auch das Schöne, worum mich sicherlich manch einer beneidet, der auf der Suche nach einem Klavier ist, dass ich mich da nicht entscheiden muss, ne? Ich kann mich in einem Laden, da stehen so 60, 70 Instrumente. Und da kann ich mir dann immer aussuchen, worauf ich gerade Lust habe, was ich spielen möchte. Und das mache ich auch.
Die Preisspannbreite bei so einem Klavier oder Flügel, je nachdem, was man sich wählt, die ist ja immens. Wo kommt denn diese Spannbreite her?
Das ist ziemlich vielschichtig. Da muss man dann auch immer ein bisschen gucken, ist es jetzt ein gebrauchtes Instrument oder ein neues? Wenn es ein gebrauchtes ist, dann spielen natürlich Faktoren eine Rolle wie dein Einkaufspreis. Dann wie viel Zeit hast du investiert, um das Klavier jetzt wieder in einen technisch sehr guten Zustand zu versetzen. Das kann total unterschiedlich sein. Manchmal hast du ein Instrument, das wurde immer top gepflegt, wurde vielleicht auch schon mal überholt und dein Arbeitsaufwand, um das wieder schön zu machen und es mit Garantie zu verkaufen, ist überschaubar. Das wirkt sich natürlich dann immer irgendwie in der Kalkulation aus. Der Markenname spielt immer eine Rolle. Also es gibt einfach Marken, die wesentlich höher gehandelt werden als andere. Das ist auch ganz klar, hast du ja überall. Und bei neuen Instrumenten, da gibt es ja auch große Preisunterschiede, die kommen in erster Linie immer auch mit dem Produktionsstandort zustande. Ne? Also wenn so ein Instrument in Asien gefertigt wird, dann ist es immer wesentlich günstiger als eins, das wirklich ausschließlich in Deutschland gebaut wird. Das ist sicherlich der größte Unterschied, der Produktionsstandort. Und darüber hinaus dann sicherlich auch, wenn ich jetzt ein in Deutschland hergestelltes Premium-Klavier kaufe, dann habe ich natürlich auch die exquisiteste Materialauswahl.
Mit Orgeln und so beschäftigst du dich nicht, nee?
Tatsächlich nicht. Die interessieren mich zwar, also man nennt sie ja auch so die Königin der Musikinstrumente, die Orgel. Aber auch wenn beides Tasteninstrumente sind, haben sie sehr wenig gemein. Also Orgelbauer ist auch ein ganz anderer Beruf. Die lernt man zwar kennen, wenn man in die Berufsschule in Ludwigsburg geht, weil die werden auch dort ausgebildet. Man piesackt sich auch gegenseitig immer so traditionell ein bisschen, weil die Orgelbauer sind ja was Besseres als die Klavierbauer. Aber ist alles ganz freundschaftlich. Also mit Orgeln habe ich tatsächlich wenig am Hut, so.
Jetzt hast du eine Entwicklung 10 Jahre ungefähr, also hast du ja gesagt 10 Jahre. Gab es Situationen, Momente, wo du gesagt hast, ich schmeiß das jetzt hin?
Also es gab durchaus Momente, wo ich mir so gedacht habe, also wenn zum Beispiel du irgendwie eine saure Gurkenzeit hattest, und irgendwie die Umsätze vielleicht mal ein bisschen bescheiden gewesen sind und du natürlich trotzdem fleißig geastet hast, dass du dann schon manchmal nach links und rechts schaust und so siehst, naja gut, die anderen, die haben einen 9-to-5-Job, haben eine schöne Freizeit und du knechtest hier rum und verdienst weniger als die anderen, obwohl du viel mehr dich einsetzen musst. Also diese Situation hatte ich durchaus schon mal. Und das ist gar nicht so lange her. Es ist so, dass ich ja letztes Jahr bin ich zum Alexanderplatz gezogen mit meinem Geschäft von Moabit aus. Ich brauchte einfach eine wirklich größere Fläche, weil da in Moabit, da platzte es wirklich aus allen Nähten. Das ging nicht mehr weiter so. Und dann habe ich eben am Alexanderplatz etwas gefunden, was auch von den Konditionen her absolut fair gewesen ist und wirklich ein super schöne Räumlichkeiten gewesen sind. Und genau, und dann sind wir halt letztes Jahr dorthin gezogen. Und dann kam sozusagen der Knüppel, weil man im Endeffekt sagen muss, dass diese Gewerberäume, ja, ich will mal sagen, doch eine Baufälligkeit aufgewiesen haben, eine deutliche, die auch trotz der Bemühungen der Eigentümer nicht in den Griff zu bekommen waren, weil das Nachbargrundstück, das wird von der Deutschen Bahn betrieben und die müssten sich eigentlich beteiligen an Instandsetzungsmaßnahmen, aber haben da wohl auch nicht so das große Interesse dran, weil sie dafür höchstwahrscheinlich auch ihren Bahnbetrieb unterbrechen müssten. Und ja, und dann stehst du halt da, ne? Und wir konnten dort nicht bleiben, weil es wurden ständig Sachen unternommen, um dieses Gewerbe da zu sichern. Du hattest halt im Keller Wasser, also Wasserschäden. Und das ist natürlich etwas, das sich mit Musikinstrumenten nicht gut verträgt. Den Instrumenten ist da glücklicherweise durch eine gewisse räumliche Distanz nichts passiert. Es war aber eine Frage der Zeit, dass da was passieren wird. Und es war wirklich immer so, du bist in diesem tollen neuen Laden, willst durchstarten, hast aber nur noch Bauchschmerzen, wenn es regnet. Und ich hatte in den Laden immens viel Geld investiert, auch in die Renovierung und so, wo ich dann am Ende drauf sitzen geblieben bin. Also es hat schon ein fettes Loch in die Kasse auch gerissen. Und ja, und dann stehst du da und sagst, okay, das hältst du nicht mehr aus, das kann so nicht weitergehen. Jetzt musst du umziehen. So, und so ein Umzug mit, was weiß ich, 70, 80 Instrumenten, das macht nicht viel Spaß. Ich meine, jeder, der privat umzieht, weiß, dass das nicht schön ist. Aber ein Geschäft umzuziehen, das ist eine extreme Belastung. Zumal das im letzten Jahr dazu geführt hat, dass wir halt auch für 2 Monate unseren Verkauf nicht machen konnten, weil wir unsere Instrumente eingepackt hatten und durch die Renovierung nicht ausstellen konnten. Ja, und das habe ich dann dieses Jahr nochmal gemacht, ne? Also ich habe dann tatsächlich etwas gefunden, auch glücklicherweise über ein Unternehmensnetzwerk. Karam Samhat ist dir ja ein Begriff. Der hat mir da einen Kontakt gegeben und das hat super toll funktioniert. Und wir haben jetzt auf Eiswerda, das ist eine kleine Insel in Spandau, da haben wir jetzt eine super tolle, große Ausstellung in einer alten Fabrik. Also ist wirklich zauberhaftes Ambiente, tolle Eigentümer, trocken und genau. Und aber das war dann wieder ein Kraftakt, ne? Das war dann wieder umziehen, da musste natürlich auch renoviert werden und wieder 3 Monate keine Ausstellung. Und da war wirklich bei mir der Punkt, wo ich dachte, okay, also ziehe ich jetzt nochmal um oder haue ich die Scheiße jetzt an die Wand, weil ich einfach nicht mehr kann?
Ja, verstehe ich.
Dann ist es aber wiederum so, dass meine Mitarbeiter, für die habe ich ja auch eine Verantwortung, ne? Die will ich ja jetzt auch nicht irgendwie dann auf die Straße setzen. Und Kunden, die einen unterstützen und man ja dann doch feststellt, dass man in Berlin mittlerweile schon eine Adresse ist, ne? Sodass ich dann gesagt habe, komm, jetzt rappelst du dich noch einmal zusammen und ziehst das durch. Und ja, das ist dann auch gelungen. Ich bin froh, dass das gelungen ist und dass ich mich dazu entschieden habe. Aber das war definitiv ein Moment, wo man sich überlegt hat, ob man sich jetzt nicht für sein Seelenheil vielleicht doch irgendwie was anderes überlegt, ne?
Ja, wenn du sagst, so viele Klaviere oder Flügel, ich meine, ein Umzug so ist schon anstrengend, aber wenn man mit so vielen Instrumenten, die auch einen irren Wert haben, das tut, das kann ich gut verstehen. Wenn du ein Resümee ziehen kannst, hat sich das jetzt für dich dann doch auch gelohnt, diesen schwierigen Schritt oder diese schwierige Zeit nochmal ja, durchzustehen?
Das auf jeden Fall, würde ich sagen, weil das ist so, dass wir an unserem neuen Standort, und das ist ja aktuell sicherlich oder immer die letzten Jahre auch ein Riesenproblem. Wir haben halt wirklich wieder einen Eigentümer gefunden, der uns sehr human sozusagen vermietet und uns und das, was wir machen, unterstützt und wirklich gut findet. Also da, das ist sowas, da hast du manchmal so ein bisschen den Vorteil als Klavierbauer. Eigentümer finden die Idee schon in der Regel ganz nett. Das ist manchmal so ein bisschen das Ass. Und dadurch ist es jetzt einfach so, dass wir wirklich eine günstige Miete haben. Na, auch wenn es am Alexanderplatz fair war, war es natürlich ein anderer Mietpreis, als den wir jetzt in Spandau haben. Die Kunden nehmen das total an. Also diese Insel ist einfach ein Besuch wert. Die steht auch komplett unter Denkmalschutz, dieses ehemalige preußische Feuerwerkslaboratorium. Und was das angeht, jemand, der ein Klavier kauft, der fährt dafür auch nach Spandau, wenn er da eine schöne Auswahl vorfindet. Das hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, und dafür sind meine Mitarbeiter recht dankbar, am Alex hatten wir natürlich auch super viele Touristen, die mal reinschauen wollten. Das war hin und wieder natürlich auch echt ein Zeitfresser, wenn die dann da durch deinen Laden schlurfen und du die natürlich nicht alleine lassen kannst. Das fällt jetzt in Spandau weg, weil da kommen wirklich nur Leute hin, die auch wirklich Interesse haben, ne?
Die Spandauer und Spandauerinnen sagen ja Spandau bei Berlin, weil das ist schon wirklich weit. Also für mich aus Mitte ist es eine halbe Weltreise, zu dir zu kommen. Es steht auf dem Programm, das habe ich versprochen, weil mich das natürlich interessiert und weil es natürlich auch geschichtliche Orte sind. Das ist ja auch immer ein Punkt, wenn man an Orten ist, die eine geschichtliche Historie haben. Ne? Das macht ja auch, also wo so eine gewisse Seele oder auch Geschichten irgendwie durch den Raum weben, so, ja.
Wo geht denn die Reise hin, Thomas? Hast du dann ein Multi-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen-Unternehmen, 100 Klaviere in deinem Laden? Bist du dann weltweit berühmt oder was ist der, gibt's überhaupt einen Plan?
Ja, also ich meine, ich bin jetzt nicht größenwahnsinnig, ne? Also weltweit berühmt, den Anspruch habe ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist mein Plan, weiter zu wachsen, noch weitere Hersteller ins Portfolio zu bekommen. Ne? Also das ist ja schon immer eine recht exklusive Sache, weil du halt pro Region gibt es in der Regel eigentlich nur einen Händler, der eine Firma vertritt. Ne? Und die Hersteller gucken sich auch immer gut an, wen sie da als ihren Händler auswählen. Da ist es so, also ich habe ja mittlerweile 5 Hersteller, die ich vertreten darf. Es gibt aber noch ein paar andere, also viele sind es nicht, aber ein paar andere, die ich auch toll fände, im Programm zu haben. Die sind teilweise eben noch an Händler gebunden, die am Markt sind. Und da, das ist halt wieder so ein langfristiges Schielen, dadurch, dass ich ja quasi der Jüngste bin, der jüngste Händler, gehe ich natürlich davon aus, dass, wie das jetzt auch schon in den letzten Jahren passiert ist, Klaviergeschäfte eben schließen, aus Altersgründen keine Nachfolge. Und da möchte ich dann schon gerne übrig bleiben und genau, wünsche mir in der Zukunft schon, dass die Leute dann sagen, ne, ja, wenn du ein Klavier brauchst, dann musst du zum Klaviersalon Berlin gehen.
Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich will jetzt, keine Ahnung, E-Gitarren in mein Portfolio aufnehmen oder so, sondern du bleibst bei deinem Kerngeschäft Cembalo und Klavier.
Genau, also das möchte ich nicht. Das ist etwas, das stirbt aus. Früher gab es diese Musikalienhandlung, da konntest du alles kaufen.
Genau.
Ne? Noten, Flöten, Gitarren, Akkordeon.
Und Harmonikas habe ich mir da mal gekauft.
Oder sowas, genau. Das haben aber wirklich so große Online-Versandhäuser, man kann schon fast sagen, ausradiert. Ne? Weil das sind Dinge, die man sehr einfach verschicken kann. Und das ist in meiner Meinung nach, das funktioniert nicht mehr so wirklich. Und ich glaube auch, dass Fachgeschäfte, wo dann Leute sitzen, die wirklich Ahnung von dem haben, weil sie es gelernt haben und wir sind halt nur Klavierbauer, das macht uns dann auch aus. Und ein Klavier blind zu kaufen, ohne dass du es ausprobiert hast, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Also das kannst du nicht bringen, das funktioniert nicht und da habe ich keine Ambitionen, dann irgendwie noch dieses ins Programm aufzunehmen und dieses. Ich glaube, das verwäscht nur irgendwie das Profil.
Wenn ich jetzt Bock habe auf Klavierspielen, also ich bin in Oberschöneweide groß geworden in Berlin, und war in der Kirche, meine, und ich habe auch manchmal die Möglichkeit, in die Kirche zu gehen und Orgel zu spielen, heimlich. Weil ich nicht bedacht habe, dass man das auf der Straße natürlich hört, weil so eine Orgel ist ja nicht für den Kirchenraum begrenzt. Aber das hat irre viel Spaß gemacht. Und da gab es einen Raum, da standen Flügel und der Raum hatte eine irre Akustik. Und dann konnte man einfach mal so vor sich hin klimpern. Wenn ich jetzt in den Laden komme und sage, ich will ein Klavier bauen, aber ich habe keine Ahnung, vermittelst du dann auch Menschen, wo man Klavier spielen lernen kann?
Auf jeden Fall. Also da habe ich super viele Kontakte zu wirklich hervorragenden Klavierlehrern und das ist überhaupt kein Problem. Ja, also okay. Man meint es zwar nicht, aber die Berliner lernen super fleißig Klavier. Also die Lehrer und Musikschulen, die haben wahnsinnig viel zu tun und sind auch in der Regel wahnsinnig voll. Aber genau, wenn man die Kontakte hat, dann kriegt man auf jeden Fall auch einen guten Lehrer.
Aber das ist keine Geschäftsidee für dich, Klavierunterricht zu geben?
Du, ich glaube, dass meine pädagogischen Qualitäten dafür nicht ausgeprägt genug sind.
Also, da würde ich jetzt, so wie ich dich kenne, widersprechen, aber sei es. Wenn es jetzt schlecht geht, ja,
Also du, sag mal, hast einen schlechten Tag gehabt oder auch gerade wie in der Zeit war, wo du in diese großen Schwierigkeiten hattest in deinem vorigen Klaviersalon. Wo holst du dir deinen Ausgleich her? Setzt du dich dann ans Klavier und spielst vor dich hin? Oder, keine Ahnung, gehst du laufen oder hörst irgendwie Vögelmusik? Keine Ahnung. Wo holst du dir deinen Ausgleich her?
Du hast es definitiv schon genannt, ne? Also mein Hauptausgleich ist wirklich das Klavierspielen, ne? Weil das ist so wie beim Sport. Du kriegst halt den Kopf frei, ne? Und das ist halt für mich immer so, wenn ich Klavier spiele, dann kann ich an nichts anderes denken. Und das ist dann immer gut, weil dann schaltest du einfach mal ab. So mit Sicherheit der wichtigste Ausgleich, würde ich sagen.
Kannst du Klavierstücke auswendig oder spielst du nach Noten?
Ich kann Klavierstücke auswendig, aber ich spiele auch nach Noten.
Hast du einen Lieblingskomponisten oder eine Lieblingskomponistin?
Also ich bin ein riesengroßer Gershwin-Fan, muss ich sagen. Den habe ich sehr, sehr gern.
Okay. Also vielleicht kannst du ja uns auch mal einen Link schicken, was sich lohnen würde anzuhören. Also wir verlinken ja ganz viel über dich nachher in den Shownotes. Aber wenn du Bock hast, schick uns mal irgendwie was, wo man mal reinhören kann. Also Gershwin, ja, kenne ich. Aber Klavier würde ich jetzt nicht... Chopin, wo das jetzt wirklich klassisch einfällt.
Ja. Ja, das stimmt natürlich. Ist auch ein ganz toller Komponist. Mag ich auch wahnsinnig gerne. Ja, auch so diese Revolutionsetüde zum Beispiel. Das ist so mein absoluter Favorite. Ist halt wirklich sehr schwer zu spielen. Das ist dann schon wahnsinnig anspruchsvoll. Aber Gershwin ist, ne, wenn du so Rhapsody in Blue oder so, das gibt's ja, ja. Ist ja auch für Klavier und Orchester, aber es gibt's auch als Klavier-Solo-Fassung. Das ist schon auch schon harte Kost. Gibt es aber zum Beispiel auch als sehr breite Masse taugliche Interpretation von Liberace. Das ist dann so gute Laune, Gershwin, das macht auch Spaß.
Die unseren Podcast schon eine Weile hören, die wissen, dass ich immer zum Schluss so eine Frage stelle, die natürlich für viele auch, hey, jung ist jetzt übertrieben, also für viele Leute interessant sein könnte, die sich auf den Weg in die Selbstständigkeit machen wollen. Du hast dich jetzt gleich nach deiner Ausbildung selbstständig gemacht. Wenn du jetzt dich mit jungen Leuten unterhalten müsstest, also mit Leuten unterhalten müsstest, die sich selbstständig machen wollen, was würdest du denen für Empfehlungen geben? Oder was würdest du sagen, das tut nicht, auch aus deiner eigenen Entwicklung heraus?
Also meine persönliche Empfehlung wäre halt zu sagen, dir muss diese Sache, die du jetzt auf die Beine stellen willst, dafür musst du brennen, das muss wirklich... Damit musst du morgens aufwachen und abends ins Bett gehen und das darf dich nicht stören. Also, dass das dann auch wirklich einen erheblich riesengroßen Platz in deinem Leben einnehmen wird. Dementsprechend arbeitswillig muss man sein. Also, meiner Erfahrung nach, es mag andere Beispiele geben, aber meiner Erfahrung nach ist es wirklich so, dass du dich nicht selbstständig machst, eine coole Idee hast und dann rollt der Rubel. Also man muss arbeiten und man muss auch mehr arbeiten, als man das in einem 9-to-5-Job muss, meiner Erfahrung nach. Und deswegen muss meiner Meinung nach die Leidenschaft so groß sein, dass die Arbeit nicht nur als Arbeit empfunden wird, sondern dass du dafür brennst und da auch gerne deine Lebenszeit für einsetzt, ne? Weil das ist, glaube ich, auch eine Frage des Lebensmodells, ne? Wenn das nimmt den großen Platz in deinem Leben ein und dafür muss man halt bereit sein und das muss für einen okay sein. So, und das würde ich sagen, ist existenziell. Ich glaube, es ist, wenn man sowas angeht, Da ist etwas, was ich vielleicht nicht so viel hatte, Austausch wahnsinnig wichtig. Also zum Beispiel wie so ein Unternehmernetzwerk oder so, wo du Leute triffst, die auch selbstständig sind, die ihre Erfahrung gemacht haben, wo du dir Tipps holen kannst, wo du dich austauschen kannst. Weil in meinem Freundeskreis da hatte ich keine Selbstständigen. Ne? Für die war ich ein Alien. Die konnten nichts mit meinen Problemen anfangen oder hatten da dann keinen Rat oder so. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass du da guckst, dass du dich dann mit Leuten umgibst, die dich in der Sache auch weiterbringen können.
Also den Punkt unterstützungsvolles Netzwerk ist unwahrscheinlich wichtig. Aus zwei Punkten. Also einmal natürlich Netzwerk, wo man vielleicht Aufträge generieren kann. Das kann sein. Aber was ich noch für viel wichtiger halte, ist ein Netzwerk, was dich auch unterstützt in all deinen Fragen und dich auch stärkt und dir den Rücken halt auch gibt, in schwierigen Situationen weiterzumachen. Da hast du recht. Gibt es irgendwas, was man unbedingt vermeiden sollte?
Das ist eine gute Frage, lieber Lars. Das ist so eine allgemeine Frage. Ne? Da würde ich.
Naja, es geht ja um deine Erfahrung. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn jemand sich selbstständig macht, mach das nicht? Wenn es keine Antwort gibt, ist es auch so, ist nicht schlimm. Aber manchmal hat man ja irgendwie aus seiner Erfahrung irgendwas und sagt, also wenn ihr auf dem Weg seid, das vermeidet.
Also, was ich, ohne dass ich persönlich die Erfahrung gemacht hätte, aber ich habe es in meinem Umfeld sehr häufig beobachtet, da habe ich beobachtet, dass es oftmals nicht immer so ratsam ist, sich zum Beispiel mit Menschen, die man, also zum Beispiel mit dem Partner oder mit dem besten Freund, sich zusammen selbstständig zu machen und was auf die Beine zu stellen. Es gibt ohne Frage Partnerschaften und Freundschaften und Unternehmensmodelle, wo das alles easy läuft. Aber ich habe das schon öfter mitgekriegt, dass dann eben unter diesem Arbeitsdruck, du kannst dich privat so gut verstehen, wie du möchtest, Arbeit ist Arbeit. Und da hat man dann Meinungsverschiedenheiten, die dann andere Auswirkungen haben. Und das habe ich schon öfter gesehen, dass das dann wirklich in einer absoluten Katastrophe geendet ist, weil das dann vielleicht zu viel Lebenszeit privat und beruflich gewesen ist zusammen.
Ein super Tipp. Und damit würde ich sagen, sind wir durch. Thomas, ich sage ganz herzlich danke für deine Offenheit. Ich finde, ein Lebenslauf, der nicht klassisch ist. Also ich kenne außer deiner Person jetzt keine Leute und ich kenne wirklich viele Leute inzwischen, die sich nach einer Ausbildung sofort selbstständig gemacht haben. Weil so, also die klassischen Beispiele sind so, wie ich zum Beispiel bin, nach über 30 Jahren, 35 Jahren Festanstellung, dann einen ganz anderen Schritt zu tun nach 1000 Abwägungen etc. Aber so diesen stringenten Weg zu gehen, zu sagen, ich gehe von der Ausbildung direkt in die Selbstständigkeit, kenne ich nicht. Ich glaube, dass das sehr, sehr spannend ist, auch deine Geschichte mal zu hören, auch wenn du eine spezielle Passion hast. Aber es gibt viele spezielle Passionen. Und insofern ganz, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich ganz herzlichen Dank, dass ihr uns zuhört. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns natürlich auch bewertet und sagt, das hat euch gefallen, das hat euch nicht gefallen, das war langweilig, die Leute waren doof, der Moderator oder der Host war doof. Also wir sind für alles offen, solange es immer wertschätzend ist. Wir verlinken alle deine wichtigen Daten über dich in den Shownotes und ich freue mich, dich wiederzusehen und sage ganz herzlich danke für deine Zeit, die du für uns geopfert hast.
Vielen Dank, lieber Lars. Ich danke dir auch für deine Zeit und ja, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Ich habe einen Freund, der sagte mal, mir war es nicht einerlei und das sage ich jetzt auch. Also es war mir nicht einerlei. Thomas, viel Erfolg weiterhin und an euch alle einen schönen Tag und tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.